Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Ja, herzlich willkommen zu Logbuch Solawi, dem Podcast von der Gartenchor, produziert von Radio Dreieckland. Wir sind jetzt heute hier im Studio und haben einen Studiogast vor Ort, den Mabel. Hallo Mabel.
Guten Morgen. Hi.
Wir hatten schon mal die Ehre, kurz, zumindest im Radio, über das Projekt Carla Cargo zu sprechen. Dem wollen wir heute wieder nachgehen. Allerdings jetzt aus einer anderen Perspektive, damals auch eine kurz vor der Fertigstellung oder vor der Einreichung des Startnext-Dings eigentlich zur Crowdfunding-Kampagne. Jetzt ist einige Zeit vergangen, mal gucken, was sich dahin entwickelt hat. Und wir wollen das aber in den Kontext stellen. Nicht nur jetzt Carla Cargo als Projekt an sich betrachten, sondern auch so ein bisschen gucken, in welchem gesellschaftlichen Kontext bewegt sich das. Also welche sind die Herausforderungen der Logistik für die Zukunft? Und wie kriegen wir das hin, das eben zu regeln mit der Verteilung von Gütern in urbanen Räumen vor allem. Dafür haben wir auch einen Gast nochmal, den wir per Telefon zuschalten wollen. Den haben wir gemeinsam gefunden, aber du kennst ihn ein bisschen besser. Kannst du vielleicht ein paar Worte zu ihm sagen?
Also wir versuchen, ihn zu erreichen. Richtig gut kenne ich ihn nicht, aber wir werden ihn gleich kennenlernen. Das ist der Herr Vasilis von Rauch und das ist quasi der Projektchef von VCD, Fahrradclub Deutschland oder Verkehrsclub Deutschland. Und die haben jetzt ein Jahr sich mit dem Thema Lastenrad auseinandergesetzt und haben da eine Plattform online geschaltet. Und ich glaube, er hat sehr viel Wissen und Feedback oder kann uns viel Hintergrundinfos geben zum Thema und den werden wir jetzt gleich anrufen.
Okay, während wir versuchen, ihn zu erreichen, hören wir mal einen Song, der so ein bisschen annähernd, ein klein bisschen mit dem Thema zu tun hat.
Bicycle. Bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And yours was never my scene, and I don't like.
Say
Royce,
you say God,
give me a choice.
Say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
Queen mit dem Song Bicycle Race. Von dem her ist die Marschrichtung vorgegeben für diese Sendung. Wir wollen uns über Fahrrad und Fahrradtransportmöglichkeiten unterhalten. Und zwar wollen wir das nicht nur wir beide tun, sondern haben Vasilis von Rauch in der Leitung. Können Sie uns hören? Hallo, guten Morgen.
Klar. Hallo.
Wir sind hier im Logbuch Solawi, also Logbuch Solidarische Landwirtschaft von der Gartenkorb. Und wir von der Gartenkorb verteilen ja jeden Donnerstag unser Gemüse mit Lastenfahrrädern in Freiburg. Haben das 2011 angefangen, haben das jetzt so rund 200 Mal gemacht. Und heute ist ein Donnerstag, wo wir die Sendung aufnehmen, deswegen heute findet das wieder statt. Um das jetzt ein bisschen größeren Rahmen zu bringen und auch mit unseren Projektentwicklern von Carla Cargo zusammen zu tun, freuen wir uns sehr, dass Sie dabei sind, Herr von Rauch, und ein bisschen vielleicht einordnen können, diese Geschichte mit Lastenrädern, wie bindet sich das ein in gesellschaftliche Herausforderungen für die nächsten Jahre, für urbanen Transport? Sie haben da ja ein Projekt jetzt gehabt beim Verkehrsclub Deutschland.
Genau, wir haben ein Projekt gemacht, wo es um den Einsatz von Lastenfahrrädern im Wirtschaftsverkehr geht und haben da vor allen Dingen eine Internetseite gemacht, die umfassend zu allen Fragen rund um den Einsatz von Lastenrädern informiert und haben noch eine ganze Menge andere an Netzwerkgeschichten und politischer Lobbyarbeit gemacht, um das Thema ein bisschen mehr in die Köpfe der Wirtschaftstreibenden zu bekommen, weil wir der Meinung sind, um auf die Frage zu kommen, dass man mit Lastenfahrrädern eine ganze Menge von Problemen in der innerstädtischen Mobilität lösen kann, beziehungsweise zumindest sie eine ganze Menge verbessern kann. Also vor allen Dingen bei der, also was jetzt augenscheinliches Beispiel ist, sind die ganzen Zustellfahrzeuge von Kurier- und Expressunternehmen, Paketdiensten und so weiter. Und die sind ja dann im wahrsten Sinne Zustellfahrzeuge, weil sie alles zuparken, die Radwege und so weiter und dadurch ja auch durchaus zu Verkehrsgefährdung sorgen.
Ja, und der beliebteste Parkplatz von diesen Zustellfirmen ist ja meistens der Fahrradweg, habe ich so das Gefühl zumindest. Also Parkplatz, wo sie da mit ihrem Warnblinker stehen. Aber ich meine, das ist so ein Gefühl, das mich natürlich auch umtreibt, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Aber haben Sie da Zahlen dazu? Also wie ist dieser urbane Logistikverkehr wieder zugenommen? Haben Sie da was Greifbares?
Ja, also Zahlen jetzt, konkrete Zahlen zu der Entwicklung von den Zustellfahrten habe ich nicht. Es gibt halt durch den wachsenden Onlinehandel auf jeden Fall ein massives Wachstum und das sagen die Unternehmen auch selbst. Und die sind da auch durchaus interessiert an Lösungen, weil sie auch merken, dass es für ihr eigenes Image nicht besonders gut ist, dass sie halt eher als Störfaktoren wahrgenommen werden in der Stadt. Deswegen haben wir durchaus auch gute Gespräche gehabt mit solchen Unternehmen, wenn es darum geht, Lastenräder einzusetzen. Und teilweise machen die das auch schon. Es ist halt nur bisher noch in einem sehr kleinen Umfang. Also die Stückzahlen sind nicht ganz im Verhältnis zu dem, was es im Moment an medialer Aufmerksamkeit für das Thema gibt und auch was man so an Gesprächen mit den Unternehmen führt. Also beispielsweise, man redet dann, sagen wir mal, mit UPS und stellt im Endeffekt fest, die haben in ganz Deutschland vielleicht noch keine 10 Lastenfahrräder und trotzdem spricht man schon mit wichtigen Leuten über das Thema. Also da fehlt noch ein bisschen die faktische Relevanz sozusagen.
Aber kann es dann sein, dass es hier mehr um Greenwashing geht als um eine wirkliche Alternative? Wie schätzen Sie das ein? Also wenn Sie sagen, 10 Lastenradführer für UPS, das haben Sie in jedem Viertel in Freiburg, habe ich das Gefühl.
Ich würde sagen, es gibt dieses Risiko, es hat auf jeden Fall was mit Marketing zu tun, weil das ist ja klar, wenn ein Thema gerade total in den Medien angenommen wird und auch in der Öffentlichkeit sehr positiv gesehen wird, dann ist es natürlich für ein Unternehmen eine Möglichkeit, sich damit ein besseres Image zu verschaffen. Aber es gibt schon durchaus ernstes Interesse daran und es gibt Unternehmen, die da auch sehr genau mit dem Rechenschieber daneben sitzen und gucken, ob sich das lohnt. Ich würde im Moment sagen, es gibt beides, aber wir haben in dem Projekt einfach entschieden, es ist uns erstmal, sagen wir mal, zweitrangig, ob es Marketing oder wirtschaftliches Kalkül, also reines wirtschaftliches Kalkül ist. Wir wollen einfach mehr Lastenräder auf die Straße bringen und wir haben sozusagen diesen Zielkonflikt dann einfach mal ignoriert, weitgehend.
Bei uns ist die Situation ja auch so, dass wir das einfach schon immer jetzt mit Lastenrädern machen. Wir sind sozusagen, wir haben anders angefangen rum. Würde uns aber trotzdem mal interessieren, wie wäre es denn ökonomisch, wenn, also jetzt arbeitsstundenmäßig, wie viele Arbeitsstunden verbrauchen wir bei der Verteilung mit Fahrrädern und wie viel würde es bedeuten, einem Sprinter zu machen oder sowas? Haben Sie da Zahlen zu? Natürlich sind Unternehmen nicht immer vergleichbar, das sind schon unterschiedliche Sachen, aber ökonomisch, wenn Sie sagen, da saßen Leute im Rechenschieber, was kam denn bei diesen Rechnungen raus?
Also es gab zum Beispiel einen Feldversuch von DPD in Hamburg, wo sie halt einen Zustellbezirk anstatt mit Sprintern mit Lastenrad beladen haben und die haben herausgefunden, wenn sozusagen, und das ist eben genau auch der Punkt, warum es teilweise so kompliziert ist, wenn sie ihre komplette Zustelllogistik in einem Innenstadtbezirk, der mit vielen Stationen ist, also eine enge Stationsdichte und wenn sie da sozusagen mit Lastenrädern rangehen, dann können sie, wenn sie geschickte Zwischenladestationen haben, wo sie die Räder wieder vollladen können, dann können sie quasi mit einem Lastenfahrrad auch einen Sprinter ersetzen und dadurch natürlich eine Menge Kosten sparen. Aber wie gesagt, das war eben ein Innenstadtbezirk in Hamburg Und wenn es jetzt zum Beispiel weitläufiger ist und die Distanzen dazwischen größer, dann wird es schwieriger und dann braucht man vielleicht, dann braucht man mehr Personal als mit einem PKW, aber man spart natürlich enorme Kosten gegenüber einem PKW. Also das, da kann man schon auch durchaus ein bisschen mehr Personal verkraften. Aber man muss das wirklich im Einzelfall, und das haben wir auch in dem Projekt festgestellt, man muss es im Einzelfall immer genau anschauen. Deswegen gibt es Beratungsunternehmen, die beispielsweise für Fuhrparks Analysen machen und gucken, an welchen Stellen kann man noch ökologisch und ökonomisch schrauben, und dann, um dann gesamten Ergebnis zu verbessern. Wir haben da zum Beispiel mit zwei solchen Beratungsunternehmen zusammengearbeitet, die dann auf unserer Internetseite eine kostenlose Erstberatung für Unternehmen angeboten haben zum Beispiel, weil sie eben genau diese Fachkenntnisse, um dann genau zu schauen, wie lässt sich's optimieren, die haben die, und die hatten wir jetzt im Projekt als VCD erstmal noch nicht, weil das, wie gesagt, relativ komplex ist.
Hallo, genau, mich würde noch interessieren, ich habe es kurz angeschnitten, dass die Unternehmen das berechnen und auch kalkulieren. Wenn man jetzt so guckt, also es gibt ja sehr viele von diesen Lastenrädern, diese Long John-Variante, aber ist denn auch die Nachfrage quasi nach höherem Volumen, höherer Last, ist die denn da überhaupt von den Unternehmen?
Ja, also wir haben zum Beispiel, es gibt ja ein paar Lastenradmodelle, die auch eine Europalette laden können, und das ist zum Beispiel was die Unternehmen absolut abfragen, weil die haben halt diese genormten Größen und die müssen, oder sie können natürlich einfacher arbeiten, wenn sie wissen, ich kann eine Europalette, die mein Standardmaß ist für alle größeren Transporte, wenn ich weiß, ich kann die auf dem Fahrrad draufpacken und da darf ich auch 300 Kilo an Gewicht drauf machen, dann macht es für die Logistik natürlich einfacher. Also da gibt es auf jeden Fall Nachfrage. Und es ist eher so, dass die Unternehmen darüber nicht so richtig Bescheid wissen, ohne dass jetzt, das soll gar nicht überheblich klingen. Es ist einfach nur so, dass sie oft sich mit dem Produkt noch nicht so gut auskennen, sich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt haben. Wir waren zum Beispiel ja dieses Jahr, das war eine große Freude auf der international, also auf der IAA, der größten Automesse der Welt, auf der Nutzfahrzeuge IAA in Hannover, und haben einen Lastenfahrradstand gemacht. Und das war total interessant, mit Unternehmen auch in Kontakt zu kommen und auch wie die Medien das angenommen haben. Es war eine total interessante Veranstaltung, und wir haben einfach festgestellt an vielen Stellen, dass die Leute halt wissen, ja, Lastenfahrräder, aber so genaue Vorstellungen, wie viel man da eigentlich draufpacken kann, was es für eine Modellvielfalt gibt und so weiter und so fort, haben die halt öfters nicht. Und deswegen ist eben auch unsere Internetseite, denke ich, ganz wichtig, und eben dieses Projekt, was ja wirklich vor allen Dingen auf Vernetzung und Informationsbeschaffung basiert.
Jetzt ein Unterschied zwischen dem Lastenräderprojekt vom VCD und unserem Ansatz in der Gartenkorb und auch der Ansatz von Carla Cargo ist ja, dass sie eben auf Lastenräder setzen und wir uns eigentlich für Hängersysteme entschieden haben. Bei uns war die Herangehensweise so ein bisschen, Lastenräder an sich sind teurer als jetzt nur einen Hänger zu bauen, und wir wollten eigentlich, dass eben so viele wie möglich da mitfahren können, und dann haben wir uns entschieden, okay, da kann jeder eigentlich mit seinem Rad kommen, dann machen wir da eine Anhängerkupplung dran und dann kann der damit fahren. Jetzt, was waren so die Beweggründe bei euch zu sagen, Lastenräder ist eigentlich die Wahl, weil wir hatten auch, also ein anderer Grund bei uns war noch, wir hatten das Gefühl, wir können auf Lastenräder nicht so viel Volumen packen, wie wir das bei Hängern können. Also bei Hängern haben wir jetzt, wie sind die Grundmaße?
1,70 mal, also Kistenbreite.
Das sind 60, ne?
Ja. 60,
also 1,70 lang und 60 breit, dann können wir eben vier Kisten, unsere Napfkisten sozusagen in die Grundfläche packen, und sogar das kriegen wir beim dem Lastenrad nie hin sozusagen. Was ist so eure Überlegung dazu? Hattet ihr auch mit dem Gedanken mit Hängern gespielt oder habt ihr da Experimente gemacht?
Auf jeden Fall, also wir haben darüber diskutiert sehr viel, über die Frage, ob wir Hänger in unserem Projekt auch behandeln, und ganz ehrlich, wir haben uns einfach vor allen Dingen deshalb dagegen entschieden, weil wir mussten uns thematisch reduzieren. Mir ist es aber total klar, dass Anhänger eine super Lösung sind für viele Anwendungen, eben weil jedes Fahrrad damit verwendet werden kann. In der Anschaffung sind sie günstiger und sie haben dann natürlich auch ein paar Vorteile gegenüber Lastenrädern. Dann gibt es andersrum wieder Vorteile, die Lastenräder haben. Ich denke mal, dass man mit einem Long John zum Beispiel einfach ein bisschen agiler ist, als wenn man jetzt einen großen, schwerbeladenen Anhänger hat oder so. Aber ich habe das eigentlich sehr schade gefunden, dass wir nicht zusätzlich noch die Zeit und Ressourcen hatten, um auch das gleiche Thema, also das gleiche Projekt nochmal mit Anhängern zu machen. Also ich freue mich da total, dass es auch in dem Bereich Bewegung gibt, und deswegen finde ich auch euer Projekt super. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir die nicht gut finden oder so, sondern wir haben uns einfach am Anfang des Projekts entschieden, okay, wir müssen uns thematisch so reduzieren, dass wir es wirklich ein Thema gut bearbeiten können, und haben uns deshalb auf die Lastenräder konzentriert. Und eben auch weil wir einfach das Gefühl hatten, in dem Thema, da ist gerade richtig Musik drin. Wir müssen ja auch als VCD immer ein bisschen gucken, dass wir Themen besetzen, mit denen wir, die politisch gerade einfach gewisse Dynamik haben. Und da waren die Lastenräder einfach so, das hat einfach in den letzten ein, zwei Jahren richtig an Schwung bekommen, an Schwung gewonnen, meine ich.
Wir haben jetzt in der Vorbereitung auch so ein bisschen geschaut, was gibt es denn für Projekte, die jetzt außerhalb der großen Logistikkonzerne, die da so ein bisschen Pionierarbeit leisten, sind da unter anderem auf Logistica in Berlin gestoßen und kannst du uns vielleicht so ein bisschen Überblick geben, was für, jetzt abseits der großen Logistikkonzerne, was gibt es denn da für Kooperativen und Ansätze, die auch schon funktionieren, also wo man da so wirklich hingehen sagen kann, hier, ich hätte da ein Paket, eine Sendung, die muss von Friedrich sein nach Kreuzberg, mach das mal für mich.
Also was gibt's also? Velogista ist ein gutes Beispiel. Das ist die versuchen sozusagen eine komplette Logistik-Service anzubieten innerhalb von Berlin, sodass man als Unternehmen seine täglichen Transporte mit denen abwickeln kann. Und die funktionieren dann eben so, dass sie von verschiedensten Unternehmen die Sachen aufnehmen und dann gebündelt wieder ausfahren. Das heißt, so ein Lastenfahrer, das ist dann so eine Radkutsche aus Mössingen kommen die. Das ist eben genau so ein Rad, wo eine Europalette draufpasst. Und das ist, denke ich, so ein total spannendes Beispiel, die wirklich konsequent nur auf Lastenräder setzen. Ein anderes interessantes Beispiel ist Messenger in Berlin. Die haben bei dem Projekt Ich ersetze ein Auto mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Projekt, was eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Also die Bullets mit dem Spruch Ich ersetze ein Auto drauf, die sind auf jeden Fall ganz schön bekannt geworden, auch wenn das eigentlich nur 40 Räder in Deutschland waren. Da haben, ich glaube, acht Kurierunternehmen aus verschiedenen Großstädten mitgemacht, um einfach mal zu gucken, wenn ich ein Lastenfahrrad in ein normales Fahrradkurierunternehmen integriere, welche Fahrten bekommt dann eigentlich das Lastenfahrrad? Kriegt das Fahrten von den Autokurieren, kriegt das Fahrten von den Fahrradkurieren und welches Potenzial steckt da drin? Und da hat Messenger zum Beispiel in Berlin halt festgestellt, dass sie mit den Lastenrädern eine ganze Menge machen können und dass es sich für die Kuriere auch vom Gehalt her lohnt. Also die können dann lukrativere Fahrten machen und die Lastenräder haben bei denen jetzt eine feste Position innerhalb dieses Kurierunternehmens, was kein reines Fahrradkurierunternehmen ist, wie gesagt. Und dann gibt es so relativ viele auch so kleinere Beispiele, wie ich jetzt eures auch sehen würde. Zum Beispiel gibt es eins hier in Berlin, die sammeln den Kaffeesatz von Cafés ein und nutzen den für die Zucht von so Edelfeinschmeckerpilzen. Und das machen sie auch mit dem Lastenfahrrad. Die Deutsche See hat zum Beispiel frischen Fisch mit Lastenfahrrädern in Restaurants geliefert. Also da gibt es eine Vielzahl von kleinen, von Beispielen, die wir auch teilweise in unserem Newsletter von unserem Projekt aufgreifen. Also wenn das für euch oder auch für die Zuhörenden interessant ist, auf unserer Seite lastenrad.vcd.org gibt es eine ganze Menge an weiteren noch Einsatzbeispielen und Bildern und eben wie gesagt auch unser Newsletter, wo wir versucht haben, so das Wichtigste im Lastenradbereich, was im deutschsprachigen Raum, aber auch im europäischen teilweise passiert, zusammenzufassen. Da müsste ich mir jetzt tatsächlich den Mund fusselig reden, wenn ich versuchen würde, das alles zusammenzufassen.
Ja, wir hatten ja auch eigentlich ausgemacht, es geht irgendwie um 10-Minuten-Interview und so. Marvel, hast du noch eine Frage oder wollen wir es erstmal dabei belassen und beschäftigen uns jetzt dann in den nächsten paar Minuten eher mit Carla Cargo?
Ich würde sagen, also Herr Vasilis hat das echt gut umrissen und auch schöne Beispiele gebracht. Und ja, ich denke, wir machen einfach weiter. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Danke euch und viel Erfolg. Ne?
Dankeschön, danke, euch auch.
Okay, ciao.
Auflegen jetzt?
Genau. Wir machen jetzt weiter hier bei Logbuch Solavi, haben den Herrn Vasilis von Rauch aus der Leitung geworfen und ich würde sagen, wir spielen vielleicht jetzt nach diesen vielen Infos erstmal nochmal einen kleinen Song und kümmern uns dann, vielleicht erreichen wir jemanden von Velogistica, wir haben es da vorhin kurz versucht, versuchen da mal anzurufen, wenn da jetzt gerade niemand zu sprechen ist, dann unterhalten wir uns über Carla Cargo, da gibt es auch noch viel zu erzählen, auf jeden Fall. Jetzt erstmal noch David Rovix mit dem Rinky Dink Song. Er erzählt eine kleine Geschichte auf Englisch am Anfang, die aber auch sehr spannend ist und eben natürlich auch wieder mit Fahrrädern zu tun hat. Hört mal gut zu.
I was at the climate change protests in Bonn, while all the leaders of the world were gathering to discuss how not to save it. And we got a 1% reduction in emissions. It's wonderful. The protest was really great, even as we were all losing, which is the kind of nice thing, or the kind of strange thing, I guess, about being on the left, is that there's so many wonderful people, and all these wonderful protests with these wonderful folks, and we all get together to sort of lose. But, you know, maybe we'll win, eventually. But we have fun, anyway, when the cops aren't beating us too much. There were these folks from England who, I think, they really embodied the fun of the whole protest scene. They came with a bicycle known as the Rinky Dink. And the Rinky Dink was this thing that it had two bicycles on the back and two in the front and then a tandem in the middle. The two in the back and the two in the front moved the thing forward. The tandem in the middle, when you pedaled that, it powered a generator. And between the electrical generator, bicycle-powered generator, and the two solar panels over the hood that was covering the thing and the windmill on top, that powered a sound system radio station. And the windmill, of course, was mounted on a radio antenna, which constantly blew soap bubbles. And it seats like eight adults, I guess. Six adults and like 30 children. There's child seats all over the place. And it's all day glow and beautiful. And so, you know, they'll pull up and they're an immediate spectacle. I mean, for somebody like me who really hates to book gigs and hates to do anything organizational like that, it would be the perfect vehicle because you just show up and you play and everybody shows up and listens because you look so strange. The really sort of shocking thing is when you're playing a concert through the sound system and then it's being broadcast like by people riding around on their bicycles with little speakers and stuff because they can all pick it up on the radio station. And you know that anytime these two guys behind you stop pedaling, the sound goes out. So I wrote this song to encourage them to keep pedaling. It's a pedal-powered radio station. It'll fire up your imagination. It's a sound system. It'll make you dance. Might make you jump right out of your pants. Traveling roadshow microphone with a bicycle seat as the throne. When you see it, you'll agree it's right there on your frequency. It's the rinky-dink, the rinky-dink. When you're feeling on the brink, it'll make you laugh. It'll make you think. I'm talking about that rinky-dink. The soap's a-bubbling, breeze is blowing, ain't no telling where it's going. Windmill swinging with the tribe, it's that day-glow solar vibe. Stop a riot, it's been done, they'll part the clouds and bring the sun. It don't matter where you've been, just sit on down and tune right in. It's a rinky-dink, the rinky-dink, just might be the missing link. It'll make you nod, it'll make you wink, I'm talking about that rinky-dink. They'll come rolling through your town. You might go up and never come down. It's the cure for air pollution. It's the rinky-dink solution. Folks will wonder. Folks will stare. Kids will jump into their chair. When they go, you know the rub. Drop a quid into the tub. It's the rinky-dink, the rinky-dink. It'll ease up any kink. It'll ease up any kink. Talking about that rinky-dink. The rinky-dink, the rinky-dink. It'll make your troubles shrink. It'll ease up any kink. No, there's something else there. Lots of things rhyme with dink. It would give those folks something to drink. Turn the pedals, clackety clink. I'm talking about that rinky dink.
David Roberts. Mit seiner mobilen Radiostation, dem Rinky Dink, dem Fahrrad, wo eben eine Radiostation draufgebaut ist, mit Windmühlen und Solarpanels und dann ein bisschen Radio macht, während die Protestierenden auf ihrer Critical Mass rumfahren. Ein sehr witziges Bild, könnt ihr auch mal googeln, da gibt es tatsächlich auch ein nettes Bild zu, von diesem Fahrrad, von diesem Rinky Dink. Ja, viele Sachen kann man machen mit Fahrrädern, wir in Freiburg und Carla Cargo hat sich aber auf eine Sache spezialisiert, und zwar die Transportfrage. Kannst du mal nochmal vielleicht kurz umreißen für Leute, die Carla Cargo gar nicht kennen? Wie ist das entstanden? Wo kommt die Projektidee her? Worum geht's?
Also Carla Cargo ist im Zuge auch mit der Gartenkurb entstanden. Wir haben halt gesehen, Gartenkurb Freiburg hat starken Bedarf nach mehr einer professionelleren Lösung, um ihre Gemüsekisten zu transportieren. Wir haben halt viele Sachen gesehen. Also ich bin selbst Ingenieur und habe da auch so sehr einen starken Blick für. Und habe halt gesehen, Mensch, hey, da gibt's ja einige Sachen, die man verbessern kann. Daraufhin haben wir vor einem Jahr ein Crowdfunding gestartet mit dem Ziel, 6.500 Euro einzunehmen und einen ersten Prototyp einer neuen Anhängervariante zu entwickeln, der folgende Features hat. Also erstmal das Volumen, dass er das schafft, eine hohe Beladungsstärke von um die 250 Kilo, eine Auflaufbremse, die selbstständig funktioniert, und als fettes Feature sozusagen den Motor, der einem das Ganze noch ein bisschen einfacher macht, wenn man dann die 250 Kilo wirklich transportiert. Das haben wir gemacht und jetzt haben wir da über ein Jahr immer so hobbymäßig abends, nachts, sonst wann da konstruiert, gebaut, geschweißt, viele Prototypen auch in Sand gesetzt, und wir haben jetzt aber wirklich eine Variante geschaffen, die sehr vielversprechend ist, die jetzt auch von der Gartencoop Freiburg jeden Donnerstag hoffentlich gut eingesetzt wird und dass die Leute, die damit fahren, sehr viel Freude daran haben. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir einfach schauen müssen, ja, wie könnte das weitergehen? Ist da mehr Potenzial, ist da mehr Nachfrage da? Und genau, da sind wir gerade im Moment.
Vielleicht noch, bevor wir dazu kommen, wie es denn weitergeht, wo denn jetzt die Kalakagos zu bestellen sind, nochmal die Frage nach den Fettnäpfchen, in die ihr getreten habt, während der Entwicklung vielleicht so ein bisschen. Also es war mal mit zwei Rädern geplant, jetzt hat es drei, ein anderes Kupplungssystem sollte mal her, das ist dann jetzt doch wieder auf die Standardnorm gefallen und so. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
Ja, also Prototypentwicklung ist definitiv eine sehr nervenaufreibende Sache. Kann ich keinem empfehlen. Aber wir waren halt heiß aufs Projekt. Und wir hatten mit dem Crowdfunding eigentlich angefangen mit einer zweirädrigen Variante. Uns war relativ wichtig von Anfang an, dass das Fahrrad, also die Kupplung oder das Anhängergestänge zentral im Hänger ist. Weil viele Anhänger, die in dem Bereich sind, haben so ein Gestänge von der Seite, was dann auf das Rad hinten, auf die Narbe mehr oder weniger geht. Und das führt halt zu Problemen, vor allen Dingen, wenn man Gewichte wirklich um 252 Kilogramm transportieren will, dann kommt es dazu, dass der hintere Rahmen sich so wie so ein Parallelogramm verschieben kann durch die ganzen Kräfte, weil man nur so einseitig zieht. Es kommt auch dazu, also habe ich auch schon gehört, dass tatsächlich die Narbe rausrutschen kann, wenn man stark bremst beim Hinterrad, was ja durchaus wirklich gefährlich ist. Und wir waren halt von Anfang an, hey, da muss ein Konzept her, dass das genau hinter dem Rad zentral aufgenommen wird. Da haben wir mit so einer, es gibt so Follow Me, glaube ich, so ein Kinderanhängersystem, wo man eben so einkoppelt, das haben wir uns so ein bisschen als Beispiel genommen und gedacht, ja, das können wir ähnlich hinbekommen. Aber da muss man quasi in der Halbzeit vom Projekt feststellen, nein, es funktioniert überhaupt gar nicht unter Last. Da bekommt man, gerade wenn man in Kurven geht, sehr starke Probleme. Es ist im Prinzip gescheitert, und dann haben wir schon ein bisschen so, war die Stimmung ganz schön down und so, scheiße, wie kommen wir da jetzt weiter? Und dann kam mehr oder weniger behelfsmäßig, okay, wir machen ein drittes Rad. Und mittlerweile, also am Anfang waren wir relativ skeptisch, ob das überhaupt gut ist, ankommt, auch schön aussieht. Und mittlerweile sind wir total überzeugt, weil sehr viele Vorteile sich ergeben aus dem dritten Rad.
Zum Beispiel die Logistik vor Ort, wenn kein Fahrrad dranhängt. Das ist ein großer Vorteil, den ich jetzt erfahren habe bei dem Probieren mit Kalakago, dass man halt einfach den Hänger rumschieben kann und er nicht umfällt von alleine. Er steht einfach da und ist gut. Ja. Also das ist mal nur hier Logistik für uns, wenn wir halt bei den Verteilpunkten die Sachen aufladen und beziehungsweise abladen wieder. Aber da ergeben sich ja ganz andere Möglichkeiten draus noch, wie irgendwie eine Fokio auf dem Hänger machen, oder man könnte da im Prinzip ein kleines Schlagzeug draufstellen und dann jemanden draufsetzen, der spielt dann da die ganze Zeit die Gegend. Also ist eben einfach stabil, das ist echt super. Durch den Breite aus, eben, die stehen relativ weit auseinander, die Hänger, das Ding steht einfach da. Super, super safe. Wir hatten das schon gesagt, ihr habt ein Crowdfunding-Projekt gemacht. Jetzt ist dieses Projekt ja als Open-Source-Hardware gelaufen auch. Und wie sieht's aus mit der Dokumentation? Sind die Baupläne jetzt sozusagen fertig und online und Leute können nachbauen? Oder sagt ihr, das ist immer noch Prototyp? Also Alpha, Beta, wo sind wir irgendwie?
Also wir sind bei Beta. Das ist auf jeden Fall ein Prototyp, der meiner Meinung nach kurz vor so einer Serienreife stehen kann. Also es ist eher so, okay, es ist bei der Gartencoop, man muss jetzt auch mal schauen, was so kommt da so an Feedback zurück vom wirklichen Einsatz, weil das können wir gar nicht sammeln, wenn wir da mal ein bisschen rumfahren. Es ist Open Source Hardware. Wir haben uns von Anfang an dafür entschieden, haben eine lange Diskussion dafür geführt, weil wir einfach glauben, dass wir da Vorteile mit abgreifen und weil wir auch vom Anfang an vom Projekt gesagt haben, wir wollen das ein Stück weit schützen auch, nicht, dass jemand kommt und danach sagt, ich mache ein Patent drauf und klaue die Idee und vermarkte das im großen Stil. Das ist im Prinzip nicht möglich mehr, weil wir es eben unter dieser Lizenz schon mal veröffentlicht haben. Wir wünschen uns auch, dass kleine Leute da kommen oder auch wer da Lust hat, das nachzubauen, um einfach auch ein Zeichen zu setzen und diese Bewegung hin, mehr Fahrradmobilität, Transportlösungen mit dem Fahrrad im urbanen Raum, dass wir da einfach Lösungen schaffen. Und ich glaube, da kann Carla Cargo mit diesem großen Volumen und dem großen Gewicht da eine wertvolle Lücke schließen, damit man auch wegkommt auch von der Argumentation, ja, aber es geht ja nicht, ich muss ja hier diese 250 Kilo, das kriege ich nicht aufs Fahrrad, ich brauche jetzt unbedingt Sprinter und so weiter. Das wird halt immer bröckeliger letztendlich. Es ist so, wir haben jetzt eine Sommervariante von der CAD, also von der Konstruktion, die ist auf werkstatt-lastenrad.de, kann man die einsehen. Ich habe auch einen 3D-File bei crabcat.com. Es ist so, im Moment ist es halt, wir sind gerade, also ich selbst bin gerade ziemlich beschäftigt und mit der Ausrichtung von Carla, wie es weitergeht, komme gerade da jetzt nicht hinterher, die Dokumentation zu machen und will das auch erstmal nicht, weil ich denke, jetzt muss man erstmal schauen, wie sieht denn der serienreife Prototyp dann aus, also wie gut, wo stecken noch Fehler und das, dann würde ich das nochmal konstruieren, dann wieder später veröffentlichen.
Und das wäre so als Zeitplan im Frühjahr, im frühen Sommer oder wie? Also dass Leute so einen Rahmen haben einfach. Also weil das ist ja immer so ein bisschen die Frage mit diesen Alpha- und Beta-Versionen, wird es irgendwann mal fertig? Also ich glaube, irgendwann muss man dann auch, weil man kann ja immer noch was extra machen. Ja. Also irgendwann muss man auch einen Schlussbericht ziehen so und weiß nicht, wie der Zeitplan ist.
Also es ist einfach so, ich selbst bin persönlich, muss eine Entscheidung treffen, ob ich mich auf der Basis von Carla Cargo eventuell selbstständig mache. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, einfach ein zweites Crowdfunding zu machen mit einem deutlich höheren Volumen, wo es als Dankeschön halt wirklich diese Hänger gibt, als Bausatz, damit man Versandkosten spart und alles, damit man das auch möglichst international weit in die Welt tragen kann, diese Idee. Also ich würde denken, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo man die Hänger ausliefert, muss man ja auch Baupläne erzeugen und Konstruktionen nochmal überarbeiten und Stücklisten und so weiter. Spätestens dann sollte es zu einer nochmaligen Veröffentlichung des Designs kommen. Mhm. Genau, so als Roadmap grob. Also vielleicht Ende diesen Jahr, also nächsten Jahres oder Anfang übernächsten Jahres.
Mhm. Ja, krass, die sind immer relativ große Zyklen, wenn man die Leute halt einfach sagen, ja, jetzt wollen wir doch was sehen und jetzt wollen wir doch einen Hänger haben. Aber klar, es muss auch ordentlich gemacht sein, sonst fällt einem das Teil um die Ohren und das will man natürlich auch nicht. Man muss da schon viel Entwicklung auch reinstecken. Ja, du hast schon ein bisschen gesagt, du spielst mit dem Gedanken. Also ich denke, bei vielen ist es ja irgendwie jetzt auch dann angekommen, ja, das Projekt ist finanziert worden. Es gibt da jetzt Videos auch online, wo wir mit den Hängern, mit dem Hänger rumfahren und Gemüse ausliefern. Das scheint ja zu funktionieren. Ich kann mir schon vor allem vorstellen, dass es jetzt da einige gibt, die sich in den Finger juckt und sagen, ja okay, das will ich jetzt auch haben. Du hast schon gesagt, du spielst mit dem Gedanken, aber was für Herausforderungen stellen sich da jetzt sozusagen, wenn man jetzt sagt, okay, also genau, was steht dem im Wege, dass jetzt die Gruppe Food Coop Hannover sagt, ich schreibe dem Marbe und sage, ich hätte auch gern so ein Teil.
Steht denn jetzt erstmal nichts dagegen, kann er gerne machen. Wir können schauen, ob wir da eine Lösung für finden. Ich habe auch schon erste Anfragen, also ich merke das auch schon, dass es da Interesse gibt, weil es eben auf diesem Feld meiner Meinung nach weltweit noch nichts gibt. Also alle anderen Anhänger sind immer so zweirädrig, schaffen nicht dieses Gewicht und dieses Volumen. Jetzt nochmal zu deiner Frage, also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr persönliche Entscheidung, weil bei mir sieht es einfach so aus, mein zweiter Sohn ist unterwegs, kommt im Februar. Meine Familie steckt da halt stark dahinter. Ich muss das halt auch gegenüber ihr kommunizieren. Hey, das könnte funktionieren, das könnte wirtschaftlich sein, weil irgendwie muss ich sie ja auch ernähren. Und das Schwierige, ich bin jetzt viel bei Unternehmensberatern, auch so ein bisschen versuche, viel Input einzuholen, wie könnte es funktionieren. Das Schwierige ist halt immer, wenn man argumentiert, dass man hier ein Geschäft aufbauen will mit Open Source, Hardware-Gedanken. Da stößt man doch sehr deutlich auf nicht wirklich Akzeptanz oder Beratungsbereitschaft, weil es ganz oft dazu kommt, ja, ihr müsst doch ein Patent drauf anmelden, ihr müsst einen Gebrauchsmusterschutz einreichen und so weiter. Und das sehen wir aber anders. Also ich glaube eigentlich daran, dass es funktionieren kann, dass man also ein Geschäft aufbauen kann mit dem Hintergrund oder mit der Vision, dass man auch die Baupläne veröffentlicht und sich quasi frei macht von ich will das unbedingt an mich reißen und es darf nie jemand anders nachbauen. So, ich gehe ein sehr großes Risiko ein, weil im Prinzip kann es schon passieren, oder ich bin mir eigentlich sicher, wenn der Hänger sich als solcher gut etabliert und sich durchsetzt und wirklich einen internationalen Markt bekommt, dass es irgendwann Konkurrenz geben wird und andere Unternehmen das aufgreifen werden. Und wenn die dann natürlich die Stückzahlen weil sie viel besseres Investitionsmöglichkeiten haben, wenn die dann da voll reingehen, dann kann es schon sein, dass es eine sehr starke Konkurrenz wäre, soweit, dass ich irgendwie aufhören muss. Aber das kann schon, die Gefahr besteht und das muss ich halt vor allem auch argumentieren gegenüber irgendwelchen Unternehmensberatern vielleicht und auch gegenüber meiner Familie.
Ja, klar, aber da ist natürlich auch ein Stück weit die, ja, die Szene, die hinter solchen Entwicklungen steht, und die gibt es ja. Ich meine, das Crowdfunding hat ja auch funktioniert. Es gibt ja auch, ich denke, das Argument, dass es Open Source Hardware ist, ist da auch ein schwerwiegendes. Also da finden die Leute dann eben auch gut, wenn das Hauptziel eben ist, die Logistik zu verändern und Lastenräder besser zu etablieren und weiterzuentwickeln, dass wir Lösungen für gesellschaftliche Probleme finden. Da gibt es ja Leute, viele Leute auch, die das wichtig finden, und da gilt es eben dann auch zu sagen, okay, da unterstützen wir die Leute, die da auch Entwicklungsarbeit reingesteckt haben, und bestellen dann eben den bei Mabe und nicht bei dem chinesischen oder was auch immer, wo der dann herkommt, Generika-Produzenten. Aber das ist ja eh noch Zukunftsmusik, wenn man jetzt eh irgendwie sagt, bis es mal erstmal soweit ist, dass man ersten vielleicht bestellen könnte, in welcher Konstellation dann auch immer, geht vielleicht eh noch ein Jahr ins Land sozusagen. Und bis dann das so weit gespreadet ist, dass andere darauf aufmerksam werden, geht es vielleicht noch ein bisschen, weiß man alles nicht so richtig. Aber wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, denke ich. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergehen kann.
Ja, genau. Noch kurz was zur Roadmap. Also ja, ein Jahr ist vielleicht schon zu lang. Also jeder, der da irgendwie, also mir wird es sehr helfen, wenn es ernsthafte Interessenbekundungen gibt von Menschen, die sagen, hey, das Projekt finden wir super, hey, wir haben ja auch, vielleicht habt ihr, die da draußen zuhören, auch eine Geschäftsidee oder eine Idee, wie ihr diesen Hänger einsetzen könnt für euch, und ihr sagt, hey, da habe ich schon ewig gewartet drauf, das finde ich total die gute Lösung. Einfach mal auf carlacargo.de gehen, gibt es auch ein Newsletter, kann man sich eintragen, oder einfach mal eine E-Mail schreiben, hey, wir haben da total Bock drauf, machen uns nochmal ein Angebot, oder dass wir einfach in ein Gespräch kommen, weil für mich ist gerade sehr schwer irgendwie. Klar bin ich politisch von überzeugt und glaube auch, dass das wirklich eine wertvolle Lücke schließen kann, dieses Konzept. Aber ich muss halt auch schauen, irgendwie kommt da genug bei rum, so dass ich überleben kann und meine Familie unterstützen kann und finanzieren. Das sind, weil am Ende zählen schon die Zahlen irgendwo. Irgendwo muss ich das in gesundes Verhältnis bringen, und ja.
Ja, am Ende zählen die Zahlen, und ich glaube, für jeden, der sagt, das finde ich spannend und würde ich gerne haben, würde ich gerne ausprobieren, sind eben diese Zahlen auch der springende Punkt. Deswegen musst du, glaube ich, jetzt auch mal eine Zahl droppen. Also, wenn man so ja. Länger, also ich finde es ja da auch toll und so, aber jetzt auch für die Garmin, ja. Wenn wir uns jetzt überlegen, Investitionshaushalt 2015, wir brauchen vielleicht ein, zwei neue Hänger, könnte man sich überlegen, dann muss man das ja irgendwie einrechnen können. Und jede Foodcorp oder jedes potenzielle Projekt, das das machen könnte, muss sich ja auch an der Hausmarke orientieren.
Das ist vollkommen korrekt. Hausmarke. Wie kommen wir da vor? Also ich rechne gerade wirklich hoch und runter Zahlen und guck. Also so mal so als Vergleich, um einfach auch so ein bisschen Rahmen zu schaffen. Radkutsche zum Beispiel ist so, finde ich, die tut es eigentlich am ehesten abbilden, was wir auch in der Lage sind, eben 250 Kilogramm. Die können da eine Europalette reinmachen. Wir können jetzt keine Europalette, aber ein bisschen mehr Volumen. Der Radkutsche Standard Fahrradaufbau kostet irgendwie 3000 Euro.
Das ist ein Lastenrad oder ein Fahrradaufbau, sagst du?
Nee, das ist ein Schwerlastenrad. Und ein anderer Vergleich, so der Bulletrahmen, so ein Aluminiumrahmen, der hat, also so eine Long John-Variante, wo die Ladefläche vorne ist, da kostet ein voller Aufbau von dem Rad ungefähr 2200 Euro netto. Und ja, also wir haben schon die Rahmenbauteile. Ich kann das ehrlich gesagt super schwer sagen, jetzt so, das ist jetzt der Preis. Ich will es, glaube ich, auch noch nicht, weil es hängen sehr viele Faktoren, spielen eine Rolle. Zum Beispiel spielt auch eine Rolle, ob ich jetzt wirklich in die Serie gehe und ich das selber produziere. Also ich sag mal, ich würde gerne ein Crowdfunding machen von 25 Rahmenbausätzen. Und das würde ich gerne erfolgreich machen, das muss ich halt durchkalkulieren. Und wenn ich diese 25 in meiner Hobbygarage selber schweiße, ist es natürlich die Frage, geht das überhaupt? Oder klingeln dann die Nachbarn, weil es zu laut ist? Oder brauche ich Lagerflächen, Produktionsstätten? Das sind alles viele Fragen, die da mit reinkommen und die sich letztendlich auch irgendwo in dem Preis widerspiegeln. Eins ist allerdings klar, also wenn ich mich wirklich für ein Crowdfunding entscheide, dann wird es während dem Crowdfunding der Bausatz so billig wahrscheinlich sein, wie er danach nicht ist. Also weil einfach da ein gewisser Hype will ich da schon erzeugen, dass das auch erfolgreich wird, das Crowdfunding.
Also die Idee bei dem Crowdfunding ist im Endeffekt, dass bei Crowdfunding gibt es ja immer so Preisgeschichten, also ne, jemand kriegt dann, wenn er so und so viel spendet, kriegt er einen Aufkleber, wenn er so und so viel spendet, kriegt er bla. Und da wäre halt dann sozusagen für Leute, die X spenden oder X Teil beitragen, die kriegen dann einen Bausatz oder einen fertigen Hänger, mal gucken, wie das dann im Endeffekt ist. Und die weniger geben, sie kriegen dann halt Newsletter-Abo bis zu, keine Ahnung, vielleicht die Pläne ausgedruckt, zugeschickt oder so. Oder
Genau, also das, da sind wir gerade am Entwickeln von den Dankeschöns. Also ich, womit ich jetzt quasi rechne, ist eben diese 25 Hänger, also als Bausatz. Bausatz vor allem auch deswegen, weil ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man es international einfach und günstig versenden kann. Weil wenn ich den Hänger so mit der Spedition, dann bin ich recht schnell bei sehr hohen Versandkosten. Das müssen wir unbedingt drücken, weil ich einfach auch Anfragen aus Kopenhagen bekommen und auch aus Niederlande, wo einfach Fahrradkultur noch viel mehr gelebt wird als bei uns. Dazu vielleicht noch als Dankeschön sei noch ergänzt, ich bin parallel noch ein bisschen am Schauen, nicht auch ein Carla-Sharing aufzubauen. Das heißt, Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben, um sich jetzt so einen Hänger zu holen, beziehungsweise ich halte es auch für fraglich, ob so eine Familie den überhaupt braucht, weil der würde wahrscheinlich die meiste Zeit rumstehen. Also Zielgruppe von so einem Hänger meiner Meinung nach sind schon richtig Unternehmen, die damit ein Gewerbe drauf betreiben. Ich kann mir sehr gut zum Beispiel einen Handwerker vorstellen, der da seine Sachen drin hat.
Getränkelieferer.
Also
es gibt 8 Bierkisten in die Grundfläche stellen. Ja, das ist doch mal eine Ansage, oder?
Geht schon
30 viel. Kisten mit transportieren ohne Probleme.
Ja, da gibt es schon viel. Also zum Beispiel der Handwerker. Also ich habe immer so diese schöne Vision. Es müsste eigentlich gehen, dass man damit auch im Fahrstuhl reinkommt. Dann hat der Handwerker halt seinen Aufbau drauf. Vielleicht auch eine bisschen kürzere Variante von dem Hänger, nicht ganz so lang. Kommt in den Fahrstuhl, fährt mit dem Hänger, also abgehängt ohne Fahrrad natürlich. Super entspannt, direkt zur Baustelle, hat seinen Schraubstock da und kann direkt an der Baustelle loslegen. Und also das sind einfach auch Ideen oder, also das sehen wir noch gar nicht so, was für Vorteile eigentlich alles entstehen, wenn man dieses Modell so weiter verfolgt. Jedenfalls nochmal zurück zum Carla-Sharing, da bin ich jetzt ein bisschen am Schauen, suche halt Kooperationspartner, wo man so eine Verleihstation aufbauen kann. Zum einen von Schwerlasträdern, da habe ich auch einen Rahmen entwickelt, mal gucken, ob der soweit gut ist, mal schauen. Und aber eben auch Carla, so dass ich zum Beispiel sagen kann, ich bin jetzt hier Student und will mir das mal ausleihen, Tag, um eben nicht zu warten, bis ich einen Transporter zu bekommen. Oder einfach, weil das mir reicht. Und das wäre auch eine gute Form von dem Dankeschön, dass man dann sagt, okay, wenn jetzt jemand hier 30 Euro, dann kriegt er halt einen Tag Carla Cargo ausgeliehen an der und der Verleihstation. Das würde aber halt nur funktionieren im Raum Freiburg, also oder wo man halt Verleihstationen aufbaut.
Ja, ist sicherlich attraktiv. Ein Soundsystem noch drauf bauen und dann eine Party am Ringsee machen oder so am See. Ja, wir haben jetzt schon wieder relativ viel Zeit verbracht in dieser Sendung. Ich würde sagen, wir spielen jetzt nochmal ein Lied und versuchen dann doch nochmal die Velogistica-Leute anzurufen. Hoffen, dass dort der Ansprechpartner jetzt vor Ort ist. Wenn nicht, lassen wir die Sendung ausklingen mit mehr Infos zur Gartenkoop bzw. zu Carla Cargo. Jetzt erstmal Dota und die Stadtpiraten mit dem Song Utopie. Darum geht es nämlich auch ein bisschen. Utopie ist schon das, was wir hier auch veranstalten.
Kaufhäuser und Wahlen und im Wellenbad gezwellen. Es gibt Arbeitslosenzahlen und im Stellenmarkt stellen. Es gibt Normen und Tarife und die Charts und die Show. Und Zölle und Patente und Geld gibt sowieso, denn die Welt ist was Gemachtes. Und du kriegst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Bis da und da hinaus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie. Es gibt die Krise und Kredite und Profite und Patente und die Rente und die Grenze und die Reisedokumente, Hundesalons und ein Halsband für Schweine. Und das ist, warum ich meine, die Welt ist was Gemachtes. Ein trommelnder Hase aus Plastik mit Zahnrad und Batterie. Die Welt ist was Gemachtes. Ist da und da hinaus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie. Zahlungsbestimmung und dafür ein Formular. Es gibt Mahnungen und Fristen und das Abrechnungsjahr. Fernsehen und Statements, die allen gefallen. Und Banken und Ämter und alles in allem habe ich viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und
viel zu wenig Wut, viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Sitzt ein Ungeheuer, das in Rätseln zu mir spricht. Ich verstehe hier so viel. Geld ist Tyrannei. Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen. Es geht um die ganze Bäckerei. Und die Welt ist was Gemachtes. Und du machst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Bist da und dahin aus Notwendigkeit und der Rest ist der Rest ist Utopie.
Wir sind wieder zurück bei Logbuch Solavi, dem Podcast von Radio Dreieckland. Das war gerade Dota und die Stadtpiraten mit der Utopie. Wir haben es leider nicht geschafft, den Ansprechpartner Logistica zu erreichen. Wir werden die Seite aber auf jeden Fall verlinken. Dort könnt ihr euch dann auch selber ein bisschen informieren, was dort so abgeht. Die Seite sieht ganz nett aus und gibt auch eine gute Dokumentation von den Fahrzeugen, die sie haben. Sehr witzige Bilder auch. Ich würde sagen, mit der Fahrrad-Lastenrad-Aktion belassen wir es dann für diese Sendung und machen jetzt noch einen kleinen Ausblick auf die zukünftigen Aktionen, die hier laufen im Rahmen von solidarischer Landwirtschaft, von Basisbewegungen. Zum einen vielleicht nochmal der Hinweis auf den Gartenkorb-Kalender, der ist jetzt da erschienen. Seit November haben wir den in dem Zündstoff, also dem Geschäft für Fairwear Clothing hier in der Moltkestraße 31 in Freiburg, und in der Jos-Fritz-Buchhandlung gibt es den auch zu kaufen. In der Buchhandlung Funde Vogel mittlerweile auch, in dieser Marienstraße 13. Der Gartenkorbkalender hat im Prinzip Motive eben aus der Gartenkorb für jeden Monat irgendwie aufbereitet und ein paar wichtige Facts wie unser Hoffest und den Tag des bäuerlichen Widerstands am 17. April, die sind da drin. Und es ist auch genug Platz, dass ihr selber Sachen eintragen könnt an den Tagen. Haben wir extra darauf geachtet, dass man da auch Platz hat und eben nicht nur schöne Bilder, aber es sind alles Bilder, die für uns, von unseren Gärtnerinnen, glaube ich, hauptsächlich aufgenommen wurden und direkt von uns kommen. Den gibt's für 10 Euro plus Soli. Die Idee ist auch so ein bisschen, dass ihr mit diesem Kalender eben auch die Möglichkeit habt, die Gartenkorb zu unterstützen, auch wenn ihr jetzt gerade nicht Mitglied werden könnt aus verschiedensten Gründen. Also Gründe hören wir da immer viele, aber das ist sozusagen... Ja, unterstützen könnt ihr uns auch mit einem schönen Kalender. Unterstützt ihr euch natürlich selbst, weil ihr eure Selbstorganisation mit einem tollen Kalender unterstützt. Dann mal ein bisschen Terminausblicke auf das kommende Jahr. Dieses Jahr passiert ja jetzt nicht mehr so viel. Es ist ja fast schon Weihnachten, dann steht die Welt mal wieder still für eine 2 Wochen, was auch nicht so schlecht ist. Dann hat man ein bisschen Verschnaufpause für die Jahreswende. Im neuen Jahr geht's aber schon los mit der 5. Wir haben es satt Demonstration. In Berlin am 17. Januar, da tauchen immer zwischen 15.000 und 20.000 Leute auf, oder 25.000, ich weiß nicht, irgendwie sowas in dem Rahmen, die eben, das Motto sagt es im Endeffekt, wir haben es satt mit Agrarindustrie und dort eben demonstrieren gegen, dieses Jahr ist das große Thema TTIP und CETA, die Freihandelsabkommen mit den beiden nordamerikanischen Staaten, Kanada und USA, und auch der G7-Gipfel, der dieses Jahr im Juni, glaube ich, in der Nähe von München in Bayern stattfinden wird, irgendwie in den Alpen, in irgendeinem abgeschotteten Hotel wollen sie sich diesmal treffen, natürlich nicht in München, da wäre ja Protest zu erwarten, das geht natürlich nicht. Das sind so die Themen, die sich, um die sich die Wir haben es satt Demonstration vor allem dreht, aber in der Landwirtschaft gehen die Themen ja nicht aus, sei es die Grundwasserunreinigung durch Nitrateintrag, sei es die Vogelseuchen, die jetzt auftreten, gerade in den Hähnchen oder in den Flügelmastbetrieben, oder seien es die Razzia, die endlich jetzt mal stattgefunden hat und dem niederländischen Großschweinezüchter im Prinzip ein Haltungsverbot auferlegt hat. Ob das Bestand haben wird, werden die Gerichte klären, aber es hat zumindest mal so ausgesehen, als ob die Staatsanwaltschaft dort das Tierschutzgesetz tatsächlich durchsetzen wollen würde. Aus Stuttgart fährt auch ein Bus zu dieser Demo von der BUND-Jugend, aber Busse gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer sozusagen. Gibt es relativ viele Verbindungen, auch Nachtbusverbindungen nach Berlin. Es lohnt sich wirklich dorthin zu fahren, weil dort auch im Anschluss an die Demonstration die Niheleni-Bildungstage für Ernährungssouveränität stattfinden. Die Idee von diesem Treffen ist es, das Konzept der Ernährungssouveränität besser rüberzubringen, also zu verdeutlichen, worum geht es uns da bei diesem Prozess eigentlich, bei diesem Niheleni-Prozess, und Regionalgruppen zu bilden. Also es ist, wie gesagt, Berlin jetzt von Freiburg auch ziemlich weit weg, also viel weiter kann man dann die Veranstaltungen eigentlich nicht machen, wenn man in Freiburg sitzt. Aber die Idee ist dort eben Regionalgruppen zu bilden, dass wir dann eben und auch den Niheleni-Prozess hier in Südbaden oder in Baden-Württemberg, Schweiz, man muss ja auch in diesen trotteligen Nationengrenzen sich nicht orientieren, dann eben auch mit der Schweiz hier einen Niheleni-Prozess mit anstoßen kann und hier Gruppen finden kann, die für eine ernährungssouveräne Welt irgendwie arbeiten wollen. Das findet dann eben gerade im Anschluss statt in Berlin, 18. bis 20. Januar. Dann gibt es das europäische Reclaim the Fields-Treffen, das habe ich jetzt chronologisch ein bisschen verbasselt. Das ist nämlich noch früher, das ist schon vom 8. bis zum 12. Januar, gleich Anfang des Jahres sozusagen, findet diesmal in Nottingham statt, also in UK. Und dort treffen sich die europäische Reclaim the Fields-Konstellation. Das ist kein Netzwerk mit Sprechern, sondern es sind eine Konstellation aus verschiedenen Projekten und Einzelpersonen, die alle meistens relativ, also jung oder jung geblieben sind und sich eben um Zugang zu Land in Europa kümmern. Und verschiedene kollektive Projekte sind dort eben vertreten, die Widerstand leisten, sei es bei der SAT, bei der Sonne de Fondre in Nantes oder bei gegen die Schnellzug zwischen Lyon und Turin, der No-Taf-Bewegung oder den Goldabbau in Rochiamontana. Das ist eine wirklich europäische Gruppe, vor allem von jungen Leuten, die sich dort trifft. Sehr spannend auch, ist immer mehrsprachig. Also wenn jetzt jemand mit Englisch nicht so fit ist, dann wird das dort auch übersetzt werden, vermutlich auf Französisch, weiß nicht, ob auf Deutsch vielleicht, Spanisch. Wird man sehen, wie dann die Freiwilligen auch dort sind. 8. bis 12. Jänner in Nottingham. Da sieht man schon, wer die Aufrufe geschrieben hat. Genau, und dann gibt's das Frühjahrstreffen Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Das findet vom 13. bis zum 15. Februar statt, dieses Mal in Tempelhof in der Nähe von Heilbronn. Das ist eben die Frühjahrstagung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft. Wird vermutlich wieder ziemlich überlaufen sein. Die letzten beiden Treffen waren schon völlig überbucht sozusagen, weil es einfach zu viel Interesse an solidarischer Landwirtschaft gibt und diese Regionalisierung noch nicht so gut vorangestritten ist. Also wir sollten eigentlich, müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, hier in Südbaden mal eine Regionalgruppe bilden, damit wir diese bundesweiten Treffen ein bisschen entlasten können einfach. Weil da kommen eben, es bringt ja auch irgendwann keinen Sinn mehr, wenn da mehr als 150 Leute sind, dann kennt man eh nur noch die Hälfte, wir hören überhaupt kennen über das Wochenende. Und das ist einfach auch schwieriger, zum einen die Gruppen zu moderieren und irgendwie am Start zu haben, aber auch Räume zu finden, die so eine Gruppe beherbergen können. Genau, findet bei Crailsheim statt, Schloss Tempelhof, irgendwie östlich von Heilbronn ist das, glaube ich. Vom Freitag, den 13.2. bis Sonntag, den 15.2. Anmelden kann man sich jetzt schon, sehe ich gerade. Das mache ich dann auch gleich mal, sonst bin ich nämlich nachher, habe ich gesagt, meldet euch alle an und habe selber nicht gepackt. Ich glaube, damit belassen wir es einfach mal. Dann war es das fürs Logbuch Solavi für den Dezember 2014. Einen guten Rutsch, schöne Weihnachten und so weiter. Ihr wisst schon, habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gehört. Vielen Dank dir, Marvin, dass du da warst.
Danke, danke. Euch auch. Ja, wir sehen uns auf der Straße.
Genau. Einfach. Reclaim the Streets mit unseren Hängern. Also, macht's gut. Ciao, ciao.